Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Ursprünglich hieß es mal, ETFs seien leicht verständliche Investmentvehikel. Diese Zeiten sind irgendwie vorbei. Länder, Regionen, die ganze Welt, einzelne Branchen und schnell auch Themen-ETFs und Smart Beta. Und seit wann sind ETFs eigentlich keine passiven Index-Tracker mehr, sondern immer öfter auch aktiv? Macht diese extreme Produktpalette überhaupt Sinn? Und wenn ja, für wen, für welche Strategie, wie eingesetzt? Fragen über Fragen, die mir jetzt Uli Stephan von der Deutschen Bank beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, vielleicht erinnerst du dich noch, es gab damals vor über 25 Jahren dieses Werbesprüchlein: E wie einfach, T wie transparent und F wie flexibel. Das war so in den Anfangsjahren der ETFs. Aber das war einmal, oder?
Ja, es gibt diese Fondsmantel eines Exchange Traded Funds, mittlerweile in unglaublich vielfältiger Ausgestaltung, von passiv über aktiv, regelbasiert, direkt gemanagt, auf große Indizes, auf kleine Indizes, auf Subsektoren mit besonderer Thematik. Also das Angebot ist da schon extrem groß geworden und ja, es ist nicht so ganz einfach, da den Überblick zu behalten.
Aber es ist nach wie vor ein transparentes Anlagevehikel. Ich kann jederzeit schauen, was drin ist, und flexibel bleibe ich natürlich auch, weil ich jederzeit handeln kann.
Vielleicht, Jessica, weil die Anleger oder die Zuhörer das möglicherweise gar nicht so wissen, dass man normale Fonds eben an die Fondsgesellschaft zurückgibt, wenn man sie verkauft, wohingegen bei Exchange Traded Funds man diese an der Börse handelt. Also das ist ein doch, finde ich, gravierender Unterschied. Natürlich sind die Kapitalanlagegesellschaften verpflichtet, die Fondsanteile auch dann wieder zurückzunehmen. Es sei denn, es sind besondere Umstände, das haben wir ja auch schon gesehen, bei besonderen Fonds, wo dann geschlossen oder teilweise geschlossen wird. Aber in der Regel ist das ja bei liquiden Märkten nicht der Fall. Da nehmen die Fondsgesellschaften zurück. Und wie gesagt, bei ETFs ist es andersherum. Dort ist es so, dass die Produkte im Grunde, diese Fonds, an den Börsen oder an speziellen Börsen gehandelt werden.
Nun dauert es auch nicht ewig, bis ich einen Fonds bei der Fondsgesellschaft zurückgegeben habe. Also diese Flexibilität ist halt auch, da reden wir über ein paar Stunden im Zweifel, ne, die dann den Unterschied machen.
Ja, wie gesagt, es ist einfach nur ein Unterschied. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Ich will nur sagen, dass das ein Unterschied ist, der im Grunde genommen diese Fonds auszeichnet, weil Indizes eben auch an der Börse gehandelt werden können. Über Futures hat man das wahrscheinlich als erstes so eingerichtet, im Gegensatz eben zu den aktiv gemanagten Fonds. Und ja, mittlerweile gibt es eben auch bei den ETFs eine große Varianz in Themen und in Sektoren, Indizes, in die man investieren kann.
Angefangen haben wir ja, glaube ich, mit einem europäischen ETF, hier in Europa zumindest, in Deutschland. Und dann kamen halt Länder dazu, ganze Regionen. Der MSCI World ist ja ein sehr beliebter Index bei ETF-Anlegerinnen und ETF-Anlegern. Es kamen Branchen dazu, es kamen Themen dazu. Und heute sind der Fantasie ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber ich finde doch, gerade das macht es schon ziemlich kompliziert. Weil gerade bei Themen-ETFs sieht man das ja häufig. Beispiel KI. Es steht KI drauf oder AI, die amerikanische Abkürzung. Wenn ich reinschaue in den ETF, sind da auf einmal ganz unterschiedliche Zusammensetzungen, ganz unterschiedliche Indizes, die abgebildet werden. Das ist natürlich bei einem MSCI World ETF oder einem DAX ETF deutlich einfacher gewesen.
Ja, das ist absolut richtig. Es kommt eben darauf an, was man sozusagen unter dem Index dann subsumiert. Und KI kann natürlich auch Stromerzeugung, Kabel sein, Stromspeicher, Unternehmen, die Rechenzentren bauen und. Also insofern ist das natürlich auch wieder ein breiter Bereich und man muss eben sich dann wirklich genau angucken, was ist denn hier unter diesem Wort, unter diesem Namen wirklich subsumiert und was enthält denn dieser ETF?
Ich finde das bei KI ganz besonders spannend, weil da gibt es wirklich ETFs, die setzen auf Unternehmen, die auf dem Feld KI aktiv sind, wahrscheinlich auch mit größeren Investitionen. Und dann gibt es aber auch einen Index, wo wirklich reine KI-Unternehmen sind. Und bei diesem zweiten Index und dem dazugehörigen ETF, als ich da das erste Mal reingeschaut habe, ich kannte kein einziges Unternehmen. Noch dazu waren die alle gleichgewichtet. Also da sind schon echt deutliche Unterschiede, während in einem anderen Index dann vielleicht unsere glorreichen 7 oder zumindest einige davon große Gewichte haben, war von denen in dem anderen ETF nichts zu sehen. Also da muss man dann schon hinschauen und es ist alles andere als einfach.
Ja, da hast du auch ein wichtiges Stichwort nochmal gesagt, nämlich die Gewichtung nach der Marktkapitalisierung. Auch das unterscheidet sicherlich die Fonds und deswegen, wie gesagt, lohnt es sich gerade auch aufgrund der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit sich ein Stück weit genauer damit zu beschäftigen und nicht nur auf den Namen zu achten, in was man da denn wirklich investieren möchte.
Das gleiche Spiel haben wir im Prinzip ja auch mit Rüstungs-ETFs gesehen. Da gibt es ja mal einen Länder, mal einen regionalen Schwerpunkt, dann sind es mal nur Konzerne, die mit NATO-Staaten zusammenarbeiten. Teilweise ist es dann Raumfahrt und Defense und nicht mehr nur Defense. Manchmal ist es eben Rüstung und Cybersecurity auch da. Nicht mehr ganz so einfach.
Ja, das ist richtig. Die meisten Indizes der großen Indexanbieter, Eurostox oder ähnliches, nehmen tatsächlich Defense und Aerospace zusammen. Und dann muss man eben gucken, was ist wieder genau drin. Die Verteidigung entwickelt sich natürlich auch im Moment sehr, sehr heterogen. Wir haben auf der einen Seite die klassische Verteidigung, die nicht so gut läuft, wohingegen all das, was dann eben wieder künstliche Intelligenz ist, Aufklärung, Drohnen, Satelliten, an der Börse doch in ganz anderer Art und Weise gefragt ist.
Wir haben das ja sowohl bei KI gesehen, als auch dann nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs bei Rüstung und jetzt auch im Vorfeld des SpaceX-Börsengangs bei der Raumfahrt. Gefühlt kommen die ETFs, die Themen-ETFs, sehr verstärkt auf den Markt, wenn irgendwo ein Trend, vielleicht sogar Hype zu erkennen ist, schon eine kleine Rallye läuft. Ist das so?
Da habe ich jetzt keine empirischen Untersuchungen, würde mich aber nicht wundern, wenn das der Fall ist. Weil am Ende sind es natürlich Kapitalanlagegesellschaften, die diese Fonds herausgeben und hoffen, möglichst viel Geld bei den Anlegern einzusammeln. Das ist ja auch völlig legitim, das zu tun. Und deswegen ist man da ja auf der Suche, mit welchen Vehikeln, mit welchen Fonds kann ich also das meiste Interesse bei den Investoren wecken. Und am nachhaltigsten tut man das natürlich, wenn auch die Performance dann entsprechend stimmt und richtig ist.
Also das alte Spiel von Angebot und Nachfrage oder in dem Fall Nachfrage und dann kommt noch das Angebot on top. Ich finde aber diese gehypten Themen-ETFs selber sehr spannend, aber sie haben halt auch echt ihre Tücken, weil so ein Hype kann ja auch schnell mal vorbeigehen. Das mag jetzt vielleicht nicht für Rüstung oder KI zutreffen, Raumfahrt mal schauen, aber wir hatten so ein Beispiel in der Vergangenheit mit Cannabis. Als Cannabis legalisiert wurde in einigen Teilen der Welt, gingen da auch die Aktien durch die Decke. Das ist nun irgendwie auch erstmal vorbei. Und bei Rüstung und Raumfahrt haben wir ja auch zuletzt Rücksetzer gesehen. Also man muss schon schauen, wie man diese Themen-ETFs einsetzt, oder?
Ja, auch bei der künstlichen Intelligenz und vor allem den Profiteuren des ersten Halbjahres haben wir Rücksetzer gesehen. Also das wird immer wieder kommen. Und ja, bei Hypes muss ich mir natürlich angucken, ist es wirklich ein Hype, ist es ein Trend, was steckt dahinter, wie sind die Geschäftsmodelle, die Nachfrage, all diese Dinge mehr, um beurteilen zu können, dauert das denn noch einen Moment, kann ich noch mit auf den Zug aufspringen oder ist er vielleicht schon so weit aus dem Bahnhof gefahren, dass man lieber die Finger davon lässt. Manchmal ist es ja ein bisschen wie in unserer Kindheit mit der Reise nach Jerusalem, wo zu viele Menschen um zu wenig Stühle herumliefen. Also ja, es lohnt sich schon dann bei diesen Trends die Frage zu stellen, ist es nur ein Trend oder ist es was Nachhaltigeres und wie lange kann das denn angehen? Insofern würde ich nicht dazu raten, blind einfach nur der Masse hinterherzulaufen und die Dinge zu kaufen, die gerade irgendwo gehypt werden.
Schon Costolani hat ja gesagt, der Börsenaltmeister, man soll einer Straßenbahn und einer Aktie, und das wird sicherlich auch für ein Themen-ETF gelten, nicht hinterherrennen. Die nächste kommt ganz bald. Irgendwie so ging der Spruch. Wenn wir uns den ETF-Markt angucken, 2800 ETFs. Ich habe selber gestaunt, als ich die Zahl gesehen habe. Ich dachte, wir wären noch unter 2000. Also 2800 ETFs sind in Deutschland zum Handel zugelassen. Darunter dann eben auch ein paar Anleihe-ETFs natürlich, auch ein paar mehr. Aber es sind doch größtenteils Aktien-ETFs. Macht diese extreme Produktpalette überhaupt Sinn? Oder ist das auch eine Frage von Angebot und Nachfrage und es wird Gründe haben, warum es die gibt?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wir sind nicht unterversorgt in ETFs. Nichtsdestotrotz wird es neue auf den Markt geben, eben wenn irgendwelche Trends laufen, wenn irgendwelche neuen Methodiken entwickelt werden. Es gibt ja auch bei den aktiven ETFs einige, die dann regelbasiert sind. Auch da muss man sich genau angucken, was denn die Regel ist und ob sie denn länger gilt oder nur für eine Zeit. Also ja, wir haben schon ein sehr, sehr großes Angebot. Der Markt ist damit natürlich auch entsprechend fragmentiert. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, lohnt es sich immer genau reinzugucken, in was man da investiert und nicht einfach, weil es ganz gehypt ist oder weil es einen Namen hat oder solche Dinge mehr.
Du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, die aktiven ETFs, davon kommen immer mehr auf den Markt. Seit wann sind ETFs eigentlich keine passiven Index-Tracker mehr, so wie wir es gelernt haben?
Ich weiß nicht, ob Sie das jemals gewesen sind, Jessica. Wir hatten ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass ja das Element, was diese ETFs auszeichnet, eben das ist, dass sie an der Börse gehandelt werden. Und ja, es waren am Anfang Indexverbriefungen. Das hat natürlich auch was mit Kosten zu tun. Das kann man dann sehr einfach und sehr schnell erledigen und machen. In dem Moment, wo es aktiv wird, gerade wenn auch ein Fondsmanager aktiv eingreift und Entscheidungen trifft, dann wird es natürlich immer teurer und dann nähern sich sicherlich diese ETFs auch den in Anführungsstrichen normalen Fonds an. Es gibt ja berühmte Beispiele auch dafür, die auch sehr intensiv in der Presse besprochen wurden, was aktive Fonds sind. Aber wie gesagt, es nähert sich dann sehr schnell an und insofern ist es, glaube ich, nicht das entscheidende Merkmal, ob ein Fonds aktiv ist oder nicht, beziehungsweise das entscheidende Merkmal ist eben die Börsennotiz.
Ja, und es steht ja auch überhaupt gar nicht drin im Namen ETF, wenn man ihn ausspricht. Exchange Traded Funds, es ist ein börsengehandelter Fonds. Da steht nichts von Indexfonds drin und da steht auch nichts von aktiv oder passiv drin. Also dieser Mantel, das ist eine Rechtsform, die kann man füllen mit was auch immer man will. Du hast die Kosten angesprochen, die sind in der Tat ein ganzes Stück höher als bei den passiven Fonds. Klar, man hat eben ein Fondsmanagement. Die gibt's ja noch nicht so super lange in Deutschland. Ich habe aber erste Studien gesehen, dass die Performance ein bisschen schwächer ist als bei den passiven ETFs, aber ein bisschen besser als bei den aktiven Fonds. Wobei das ist echt fast noch eine Momentaufnahme, weil es die eben erst ein paar Jahre gibt. Ist es wieder dieses Thema mit den Kosten, oder? Der entscheidende Faktor bei der Geldanlage?
Ja, das ist sicherlich ein Faktor. Ich glaube aber, dann muss man sich wirklich auch die einzelnen Märkte angucken. Also wir wissen, dass es Märkte gibt, die deutlich effizienter sind. Also gegen den S&P 500 zu wetten, ist sicherlich schwer. Ähnliches dürfte auch für den DAX gelten, weil es, wie gesagt, extrem effiziente und nicht nur in der operativen Ausführung, sondern eben auch, was die Informationseffizienz angeht. Das wird also extrem schnell dort verarbeitet, Indizes. Und dann gibt es andere, bei denen das wahrscheinlich nicht ganz so der Fall ist. So, und immer dann kann ich natürlich mit aktivem Management auch ja, besondere Renditen erzielen. Also deswegen ist der Durchschnitt, glaube ich, hier ein bisschen unfair. Man muss sich aus meiner Sicht den Markt oder Teilmarkt angucken, in dem man sich engagieren will und dann überlegen, lohnt sich hier ein echtes aktives Management oder will ich passiv preisgebunden in den Markt hineingehen? ETFs sind in der Regel sehr gut, um auch schnell in Märkte hineinzukommen und auch wieder hinaus. Aber wie gesagt, das gilt sicherlich auch nicht für alle Märkte.
Man muss fairerweise ja auch sagen, es kommt immer auf den Anlegertyp an. Wenn ich einen passiven ETF kaufe, dann bin ich ja dem Markt komplett ausgeliefert. Es geht hoch, es geht runter am DAX, am Wall Street, beim S&P 500 und ich bin immer voll dabei. Kaufe ich einen aktiven ETF oder eben auch einen aktiven Fonds, dann habe ich ein Fondsmanagement, was gegebenenfalls oder hoffentlich gegensteuert. Das heißt, man könnte vielleicht auch denken, wenn ich nicht die ganzen Schwankungen des Marktes immer voll abkriegen will, ist vielleicht die passive Variante gar nicht die beste für mich, sondern die aktive ist besser.
Ja, da bin ich noch nicht so total sicher, denn auch die aktiven Fonds haben natürlich ein entsprechendes Regelwerk und müssen dann bestimmte Quoten einhalten. Also was sie machen können, ist dann eher in den Sektoren umschichten, aber so ganz aus Aktien rausgehen, das kriegen sie eben auch nicht hin, weil es eben in dem Regelwerk dann steht. Also da sagt auch die Aufsicht und der Gesetzgeber, wenn man einen Aktienfonds kauft, dann soll es auch ein Aktienfonds sein.
Mir ging es eher um die Höhe der Schwankungen. Also dass ich dann vielleicht, wenn die ganze Weltbörsen um 5% runtergehen, dass ich vielleicht Glück habe und mein aktiver Fonds, mein aktiver ETF ist ein bisschen besser und mich erwischt es nicht voll. Das war eher so der Hintergedanke.
Ja, wie gesagt, es kommt dann darauf an, in welchen Sektoren und wie genau man investiert ist. Aber in Aktien ist man dann trotzdem. Und meistens, wenn es stärkere Rückgänge gibt, betreffen die ja auch nicht einzelne Sektoren, sondern dann ist der ganze Markt betroffen, weil man dann ja das Risiko einfach als Anleger rausnehmen möchte. Und da würde ich jetzt nicht die allergrößten Unterschiede in diesen beiden Fonds dann entdecken wollen.
Schauen wir noch ein letztes Mal auf den gesamten ETF-Markt. Es gibt ja sicherlich Produkte, die eher ein Basisinvestment sind und andere, die eher Beimischung sind. Kannst du das für uns so ganz grob sortieren oder kommt das auch wieder so maximal stark darauf an, was ich für ein Risikoprofil habe und für eine Anlagestrategie verfolge?
Ja, das ist sicherlich immer das wichtigste Maß, aber man kann darüber hinaus ja schon davon ausgehen, dass die großen, breiten Indizes dann eher ein Basisinvestment sind und man eben Satelliten drumherum baut mit Themen, mit Sektoren. Da kann man dann auch eher mal einen Trend, glaube ich, eingehen, ohne dass man seine gesamte Anlagestrategie zerschießt. So würde ich das versuchen anzugehen, dass man nochmal so Basisanlagen hat, egal in welcher Anlageklasse, und dann eben drumherum Satelliten baut. Und ja, da können sich dann auch ETFs anbieten, weil man eben, wie ich das vorhin schon sagte, sehr schnell in die Märkte rein und auch gegebenenfalls wieder rauskommt.
Im Augenblick sind es die Aktiven, die mega gefragt sind, wo ständig neue auf den Markt kommen. Ich bin super gespannt, was in ein paar Monaten dann der große Hype ist, was dann kommt. Aber ich glaube, die aktiven ETFs, die werden bleiben, oder wie heißt es so schön, die sind gekommen, um zu bleiben, oder?
Davon gehe ich aus, dass das ein Markt ist, sonst gäbe es mittlerweile nicht so viele, der auch nachgefragt wird, der die Anleger interessiert. Und insofern würde ich auch davon ausgehen, dass diese ETFs, auch die aktiven, natürlich weiterhin im Markt vorhanden sind.
Aber die machen es auch wieder nicht einfacher für Anleger, weil da muss ich ja noch genauer auf die Strategie schauen, oder?
Ja, das ist natürlich so. Also wie gesagt, ich sollte grundsätzlich mir überlegen, in was ich da investieren möchte, egal ob es mein Basis- oder mein Satelliteninvestment ist, egal ob es aktiv oder passiv ist. Ich sollte mir schon überlegen, will ich das Risiko eingehen? Habe ich damit die entsprechenden Ertragserwartungen? Und wie gesagt, da lohnt sich schon ein etwas genauerer Blick, als einfach nur, weil es einen Namen hat oder weil es ein Vehikel ist, zu investieren.
Auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema und wir bleiben da ganz sicher dran für euch. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gern.